Herzlich willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind und eingeschaltet haben. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich begleite Sie durch die Sendung, durch die kommenden Stunde, in der wir uns mit folgendem Thema beschäftigen wollen. Halloween christlich feiern. Dazu haben wir eingeladen Frau Magister Maria Prügel. Sie ist Familienreferentin, immer noch im Referat für Ehe und Familie. Das heißt, da war sie langjährig tätig, ist mittlerweile im Ruhestand, aber immer noch eigentlich als Familienreferentin in der Diözese Salzburg tätig. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, liebe Frau Jutta Engert und liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Ja, schön, dass Sie auch heute mit dabei sind. Heute, wenn es wieder um ein Thema geht, wo wir uns fragen, wie können wir eigentlich auch das Kirchenjahr als Hauskirche in der Familie feiern? Wie können wir auch wieder altes Brauchtum neu beleben? Und dazu sind Sie Expertin. Sie haben eine ganze Buchreihe auch herausgegeben. Familien feiern das Kirchenjahr. In diesem Buch finden wir eigentlich die ganzen wichtigen Feste zusammengefasst, dargestellt und auch immer eigentlich mit praktischen Hinweisen, wie wir das dann auch umsetzen können. Sie haben ja selber auch den Magister für Wissenschaften, Ehe und Familie gemacht und sind auch gründendes Mitglied der Bewegung Hauskirche. Ja, nun wäre da noch vieles anzufügen, aber ich glaube, dabei können wir es belassen und auch dem reichen Erfahrungsschatz, den Sie haben, und auch der Tatsache, dass Sie aus einer Großfamilie stammen. Ja, in der Tat, Halloween hat viele Gesichter. Der angeblich spaßhafte Umgang mit Teufel, Vampir und Geisterfratzen kann aber auch schnell leichtfertig dazu einladen, an okkulten oder spiritistischen Praktiken teilzunehmen. Die einstmals typisch amerikanischen Bräuche scheinen bei uns jedenfalls mittlerweile in bestimmten Kreisen schon fast heimisch geworden zu sein oder vielleicht sogar auch heimischer als die ursprünglich katholischen Feste von Allerheiligen und Allerseelen, die als letztes Hoffest im Kirchenjahr am 1. November gefeiert werden. Der Dichter Immanuel Geibel hat schon im 19. Jahrhundert folgende Beobachtung in einen Vers gebracht. Glaube, dem die Tür versagt, steigt als Aberglaub durchs Fenster. Hat die Gottheit ihr verjagt, kommen die Gespenster. Soweit das Zitat. So scheint sich auch in unserer Gesellschaft, dort, wo der Glaube verdunstet, die menschliche Sehnsucht nach übersinnlichen Erfahrungen, nach Kartenlegen, nach Wahrsagerei und esoterischen Selbsterfahrungskursen Bahn zu brechen. So schreibt auch der christliche Bestsellerautor und TV-Moderator Peter Hane. Halloween ist nicht nur eine Mode unserer Eventgesellschaft, nicht nur Geschäftemacherei zwischen Sommerangeboten und Weihnachtsware. Weil ich ein Freund von Spaß und Lebensfreude bin, halte ich nichts von der Lust an okkulten Gruseln. Wir sollten lieber das Lob Gottes feiern, als alte Geisterriten auszugraben. Soweit das Zitat von Peter Hane, das meiner Meinung nach ziemlich zutreffend ist. Keine schlechte Idee also, aber wie kann nun das Festgeheimnis von Allerheiligen, von aller Seelen in seinem Brauchtum und auch in seiner kirchlichen Liturgie in unseren Herzen wieder eine neue Sehnsucht entfachen, etwa auch durch die Heiligen, die wie Lichtgestalten uns einen Weg in den Himmel weisen können. Ja, so viel dazu. Also wir sprechen heute über aller Seelen, über alle Heiligen. Und sicherlich gibt es heute einfach erst einmal das große Angebot auch, was Jugendliche vielleicht oft wahrnehmen. Entweder, dass sie verkleidet als Geister von Haustür zu Haustür laufen und klingeln und nach Süßigkeiten betteln sozusagen, oder dass man einfach auf Gruselpartys, Vampirpartys eingeladen ist. Eben, und wie gesagt, da kann es ja auch schnell mal sein, dass man dann auch in Kreise kommt, in so okkulten Praktiken Anschluss findet. Ich will das jetzt nicht überbewerten, das ist nicht sofort immer gleich der Fall, das ist schon klar. Ja, aber es gibt natürlich auch Jugendliche, die dem dann auch verfallen. Und dann ist die Frage, wie kommen sie da wieder heraus? Und die einzige Antwort, die der Glaube da gibt, ist eigentlich doch die, dass Christus allein da wieder zum Heil führen kann, der Sünde, der Tod und Teufel auch besiegt hat und der auch den Gegenpol zur Finsternis darstellt, der ja auch von sich selber sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nimmermehr in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Und das, finde ich, ist doch ein sehr hoffnungsvoller, auch ein sehr schöner, auch ein sehr bildhafter Ausdruck, den wir vielleicht gerade jetzt auch in dieser dunkler werdenden Jahreszeit auch uns immer wieder auch vor Augen führen kann und das Licht in unserem Herzen aufgehen lassen können, so wie es hier im Johannesevangelium im 8. Kapitel Vers 12 steht. Ja, Frau Magister Prügel, jetzt aber erst einmal dazu aller Heiligen, zu aller Seelen im Kirchenherbst, schließt ja auch an diese Jahreszeit an. Die Natur bietet noch einmal die letzte Farbenpracht auf, bevor sie dann mit dem beginnenden November abstirbt. Dagegen, Christus hat den Himmel geöffnet für die verstorbenen Seelen. Worin besteht denn nun eigentlich das Festgeheimnis von Allerheiligen? Denn ich vermute mal, wenn wir eine Umfrage machen auf der Fußgängerzone, dann wissen wahrscheinlich viele Menschen nicht, was wir am 1. November christlicherseits feiern.
Ja, ganz richtig. Sie nehmen den staatlich freigegebenen Feiertag gern zur Kenntnis, aber eine Umfrage, die würde wahrscheinlich sehr schlecht ausfallen. Allerheiligen, wie schon der Name sagt, und ich habe vor mir auch aufgebreitet, nicht nur das Buch Familienfeiern, das Kirchenjahr, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können den Sonntagsschott, das Messbuch der Kirche, zur Hand nehmen. Ich lade Sie ein, also ich selber, für mich ist es eine große Fundgrube und so habe ich auch dort nachgeschlagen. Allerheiligen ist wie ein großes Erntedankfest. Ein großes Erntedankfest, nicht die Garben und nicht die Äpfel geht es darum, es geht um die Menschen, die berufen sind, Heilige zu werden. Und eine Einfügung, ich freue mich ungemein, Papst Benedikt und auch der Vorgänger Johannes Paul II., also wie sie frank und frei und ohne Hemmungen sagen, auch den Jugendlichen, ihr seid berufen zu Großes. Ihr seid berufen zu Heiligen. Und also Allerheiligen heißt, das ist wie ein großes Erntedankfest. Eine Epiphanie von Pfingsten. Epiphanie, das Wort Erscheinung. Eine Erscheinung von Pfingsten. Pfingsten ist ja die vollendete Kirche, die sichtbar gewordene Kirche. Und sie wird sichtbar auch durch ihre Heiligen. Also eine Epiphanie von Pfingsten, so wurde es auch genannt. Aber noch ist die Ernte nicht beendet. Immerhin, wir leben noch und nach uns wahrscheinlich auch noch Generationen. Noch ist die Ernte nicht beendet. Allerheiligen richtet unseren Blick aber auf die Vollendung, auf unsere eigene Vollendung, auf das Endziel, auf das große Ziel, auf das Ziel, für das Gott uns geschaffen hat und bestimmt hat. Aber bitte, noch, und jeden Tag spüren wir es öfter als einmal, noch seufzen wir unter der Last der Vergänglichkeit. Aber es trägt uns die Gemeinschaft der durch Gottes Erwählung Berufenen und Heiligen. Die Hoffnung treibt uns an, dass auch wir zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes gelangen mögen. Wir gedenken am Allerheiligentag der großen Heiligen. Der großen Heiligen, und wir erleben auch immer wieder, wie jemand heilig gesprochen, selig gesprochen wird. Ich denke an den großen John Henry Kardinal Newman, dessen Seligsprechung Papst Benedikt in England vorgenommen hat. Ich habe das verfolgt am Fernsehen, auch das eine Einladung von mir. Bitte verfolgen Sie diese Selig- und Heiligsprechungen. Das ist der große Schatz auch von dem Fernsehen und von diesen Medien. Also wir gedenken der großen Heiligen, aber auch der vielen, vielen Unbekannten, der Bekenner, der Märtyrer. Denken wir an das vergangene Jahrhundert mit seinen unglaublich blutigen Christenverfolgungen. Wir denken an die großen heiligen Priester, an die Laien, an die Väter und Mütter. Das ist eine sehr junge Entwicklung. Päpste, Könige, unvorstellbare Scharen. Unsere Generation erlebte durch Johannes Paul II. So viele Heiligsprechungen und jetzt schon durch Papst Benedikt fortgesetzt. Menschen, die wir selbst noch gekannt haben, denken Sie an Padre Pio und an viele andere. Am Fest aller Heiligen gedenken wir aller Heiligen, eben auch der vielen, vielen, vielen Scharen Unbekannten. Zur Erinnerung, jeder von uns ist zur Heiligkeit berufen und was das heißt, das heißt, ein Heiliger ist ein Liebender, der nach Gott riecht. Er hat Atmosphäre, er strahlt aus.
Vielleicht ist an dieser Stelle auch noch wichtig, dann darauf hinzuweisen, ja, oder das überhaupt erstmal schmackhaft zu machen, nach Gott zu riechen, wie Sie sagen. Also gerade für viele Jugendliche ist das vielleicht kein besonders heroisches Ziel oder nicht etwas, was sie unbedingt erreichen wollen, heilig zu werden. Da gab es vielleicht auch eine Geschichtsschreibung, die Heilige sehr als Ideale oder Idole dargestellt hat, an denen nichts Schadhaftes, nichts Sündhaftes dran war und wo man den Eindruck hatte, von Anfang an waren die so. Aber das ist ja eigentlich gar nicht der Fall, wenn wir einen Blick in die Bibel werfen und die Urväter, wie sie auch immer wieder straucheln und wie genau das eigentlich dazu gehört, dass Menschen auch mit Schwächen natürlich berufen sind. Und die Schwäche gehört ja auch genau dazu, aber vielleicht geht es eben darum, ja, dass man das Gefühl hat, ich möchte eigentlich das, was ich bin, das, was Gott mir geschenkt hat, mit Gottes Hilfe veredeln, also schöner machen eigentlich.
Ja, Heilige, man hat eine falsche Vorstellung davon. Heilige sind nicht Menschen, die keine Fehler machen und fehlerfrei sind. Das war übrigens nur die Gottesmutter, sie war von der Erbschuld befreit. Wir alle tragen sie an uns. Wir bekommen die Mittel der Gnade dazu, um trotzdem heilig zu werden. Aber wir dürfen da auch keine kitschige und auch keine verkrampfte Vorstellung davon haben. Wir müssen sie wirklich, und darum habe ich gesagt, es sind Menschen heilig gesprochen worden, die wir noch kennen. Ich bin jetzt 60, ich kenne viele Heilige, die ich nicht persönlich gekannt habe, aber das waren einfach Menschen meiner Generation. Und sie sind jetzt heilig gesprochen. Aber ich denke auch an Menschen, die nicht offiziell heilig gesprochen worden sind, wo ich glaube, dass Gott sie in die Vollendung geführt hat. Sie haben diesen Geruch, diese Süße der Heiligkeit, der Liebe, dieser unglaublich großen Liebe an sich gehabt. Das traue ich mich zu sagen, ja?
Mhm. Und eben, das ist ein Weg, der uns allen offen steht, der nicht nur für wenige gedacht ist eigentlich, sondern wir haben alle das Angebot und den Ruf eigentlich auch, wie Sie gesagt haben, wir sind eigentlich alle dazu berufen.
Vielleicht muss man auch wirklich dazu sagen, dass man auch ändern muss, eine Sicht, die glaubt, also das jetzt, wir leben jetzt und wer weiß, was nachher ist. Die Kirche, der Glaube sagt das anders, er sagt, unsere eigentliche Heimat ist im Himmel, der Durchgang ist der Tod und, sollte ich jetzt was sagen, also und daher verehrt oder daher ist dann der Sterbetag, der Todestag, der eigentliche Geburtstag und wird dann bei den Heiligen nicht mehr ihr Geburtstag gefeiert, sondern eigentlicher Sterbetag, weil das der Durchgang ist zum eigentlichen und ewigen Leben am Ziel angekommen, könnte man auch sagen, ja.
Und es ist etwas ganz Individuelles, etwas ganz Persönliches. Es gibt nicht den Heiligen, sondern es gibt eben die Vielfalt der Heiligen.
Richtig, ja.
Ja, damit leiten Sie auch gleich schon zu dem nächsten Festtag über zu aller Seelen, wenn Sie sagen, wir feiern ja den Todestag der Heiligen. Mhm. Da hat man manchmal so ein bisschen das Gefühl, das hängt hinter dem Hochfest hinterher, steht vielleicht auch ein bisschen in seinem Schatten. Wie kam es denn eigentlich zu diesem Anhang, sage ich mal, wo das Gedächtnis der Toten doch auch ein wichtiges menschliches Bedürfnis ist, genauso wichtig, wie es ja auch ist für die verstorbenen Seelen, im Fegefeuer zu beten? Geht das nicht hier ein wenig unter?
Ja, ja. Und es ist schon sehr interessant. Also es ist ein gutes Gespür und eine gute Kirchenentwicklung, die da die beiden Feste eigentlich ganz nacheinander stellt, aller Heiligen und aller Seelen. Aller Heiligen voran und dann eben aller Seelen. Es ist ein urmenschliches Bedürfnis, der Toten zu gedenken. Und denken Sie nur an die vielen, an diese Gespräche, wie Menschen sich ausdrücken, wenn sie sich nicht in der Sprache des Glaubens ausdrücken, sondern säkularisiert, dann sagen sie, ja, mein Vater, meine Mutter, es ist gestorben, aber sie ist da, die Aura ist da, ich kann sie nur nicht sehen. Also sie versuchen sogar in der Sprache zu sagen, dieses urmenschliche Bedürfnis, diese Toten leben. Das ist das eigentliche Bekenntnis. Also es ist ein urmenschliches Bedürfnis, der Toten zu gedenken. Das ist und das war bei Christen nie anders. Seit dem 2. Jahrhundert sind Gebete für die Tote nachzuweisen und das Gedenken an die Toten fand bald Eingang in die Eucharistie. Dort wird ja jedes Mal für die Toten auch gebetet. Im Übrigen, viele Gebete schließen mit einer Bitte um Gnade und Segen für die eigene Todesstunde und für die Verstorbenen. Das ist auch eine sehr gute, man sagt ein gutes Sensum Fideli, ein gutes Gespür für den Glauben. Also das Gedächtnis an die Toten am 3., 7., am 30. und am 40. Tag nach der Beisetzung eines lieben Toten und das entsprechende Jahresgedächtnis wurden von der jungen Kirche übernommen. Und zwar der große Abt Odilo von Cluny, 994 gelebt, ordnete für den 2. November dann ein festliches Gedächtnis aller Toten an. Und selbst die Priester durften an diesem Tag drei heilige Messen feiern, was sie sonst eigentlich nur zu Weihnachten tun dürfen. Es ist sehr sinnvoll, dass die Gemeinde auch der Toten gedenkt und Gebete und Fürbitten um die Feier der Eucharistie sollen helfen, dass die Verstorbenen durch die Läuterung, durch das Fegefeuer hindurch, ihre Vollendung in Gott finden. Wir hoffen alle auf den Himmel, aber wir wissen alle, wir bedürfen der Läuterung. Und das ist zum Beispiel auch in den großen Dramen, bei den Klassikern, ist das oft auch gut angedeutet. Es bedarf der Reinigung, denn vor Gott hintreten kann man nicht mit einem beschmutzten Kleid. Es bedarf dieser Reinigung, Fegefeuer nennen wir das. Und da brauchen die Verstorbenen unser Gebet. Sie können für sich selber nicht mehr beten. Wir haben die Möglichkeit und umgekehrt ist es so, dass die armen Seelen für uns, wir können sie anrufen, wir die Toten und sie können uns helfen und wir können ihnen helfen. Wir werden später auch noch auf diese Frage vom Ablass zurückkommen. Das ist diese Gnadengütergemeinschaft. Da klingt da schon etwas an. Also dieses Memento Mori, dieses Totengedenken soll aber nicht von Furcht überschattet werden, nicht von Angst überschattet werden. Und die Kirche hat übrigens, sondern von Ehrfurcht. Also es heißt auch, wirke dein Heil mit Furcht und Zittern, aber nicht Angst. Angst ist nicht die richtige Haltung vor Gott. Wohl Ehrfurcht, Furcht. Also dieser Tag, der Allerseelentag, soll von gläubiger Auferstehungshoffnung getragen sein. Von Hoffnung, denn unsere Heimat ist im Himmel.
Wenn Sie sagen, viele Gebete schließen ja auch mit der Bitte um die eigene Todesstunde ab, ja. Da ist ja das Gegrüßet seist du Maria, das Gebet schlechthin. Richtig, ja. Das hat man dann natürlich geballt im Rosenkranz auch. Ja, und ein Referent hat einmal gesagt, Pater Hubertus Freiberg war es, dass der Rosenkranz ist so etwas wie eine Geburtsvorbereitung auch auf die eigene Todesstunde. Das fand ich ein schönes Bild, also schön, wenn man sich da jahrelang natürlich, das währt ein Leben lang, vorbereitet, weniger ist als die 9 Monate in der Schwangerschaft, aber trotzdem ist es ja ein schönes Bild, wo man durchgeht, durch dieses Tor des Todes zum neuen Leben hin.
Fand wo ich wir auch dann alle wieder sehen werden und wir haben eine Sehnsucht, uns wieder zu sehen. Das ist unglaublich, diese Hoffnung, wenn man als Gläubiger am Grab steht, wir werden uns wiedersehen. Nein, er ist nicht tot, er ist nur anders. Das Leben wird den Gläubigen nicht genommen, sondern gewandelt.
Und das ist eigentlich eine unglaubliche Hoffnung, dass wir uns auch freuen können, dass es da schon eine Wirklichkeit gibt, die wir noch nicht so hier erfahren, aber die wir hier im Leben auch anrufen können und um deren Schutz und Schirm wir auch immer wieder bitten dürfen und die wir auch anschauen können.
Ja. Im Übrigen schließt auch jedes Gesetzchen mit dem, ich glaube, das Fatima-Gebet ist das, um ein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Ist übrigens das Fatima-Gebet ist das. Und sollte nicht ausgelassen werden, gehört dazu.
Ja, Frau Magister Maria Prügel, Familienreferentin in der Diözese Salzburg, ist zu Gast heute mit dem Thema Halloween christlich feiern. Und wenn wir fragen, wie wir nun das christlich feiern können, aller Heiligen, aller Seelen, Dann stellt sich ja die Frage, wie wir das vor allem auch in der Familie mit Kindern als einer kleinen Hauskirche tun können, wie wir uns auf die Feste vorbereiten können. Ja, wo gibt es Anknüpfungspunkte, gerade auch für Kinder, sich dem Geschehenen mit Herz und mit Sinnen zu nähern, dass sie das verstehen, dass sie auch nicht überfordert und überfrachtet sind, ja, sondern als ein ganzheitliches Geschehen wahrnehmen können.
Vielleicht darf ich noch ganz kurz, damit niemand das in die falsche Gurgel bekommt, wir wollen nicht sagen, Halloween christlich feiern, sondern Allerheiligen. Denn Halloween ist, vielleicht, da haben Jugendliche in Italien eine tolle Phrase draus gemacht. Sie sagen, Hollywan und bitte kein Halloween. Kein Halloween. Also Holly, heilig, heilig, heilige und bitte kein Halloween. Ja? Also in Verona habe ich mir da aufgeschrieben, schmücken seit 2006 auf Initiative von Sentinello, das ist eine Jugendbewegung Italiens zur Neuevangelisierung, und sie schmücken die Fassaden jeder Kirche mit heiligen Bildern. Und so wird die Schönheit der Heiligen wird als Akzent gegen das Toben der Fratzen und der Masken eingesetzt. Also Halloween und bitte kein Halloween. So, wie können wir das in der Familie feiern? Jedes Fest hat seine Vorbereitung, seine Hinbereitung. Dann ist der Festtag selber. Und dann hat beispielsweise Aller Seelen übrigens das hat keine Novene davor, sondern eine Aller Seelen Oktav. Ich habe heute noch nachgelesen bei dem wunderbaren Buch von Benedikt XVI., das heißt Mit den Heiligen durchs Jahr, im Herder Verlag, ist neu herausgekommen, das sind seine kurzen Ansprachen beim Angelus, bei den Angelus macht er immer eine Katechese zu den Heiligen. Und also, wie können wir es feiern? Also in der Vorbereitung ist ganz sicher einmal, dass jede Frau weiß, also jetzt ist die Friedhof, die Vorbereitung auf dem Friedhof, das heißt, die Beschäftigung, kann man sagen, mit dem Grab, mit dem Friedhof, also diese Vorbereitung, um die Gräber der Angehörigen zu schmücken, würdig zu schmücken. Ich möchte eigentlich noch eine Vorbereitung vorher machen, die für alle wichtig ist, und zwar die Beichte. Es geht, bei Aller Seelen gibt es ja eine Aller Seelen Oktav, wobei man 8 Tage lang jeden Tag einen Aller Seelen Ablass gewinnen kann. Und dazu ist natürlich notwendig die Beichte. Also die Beichte auf Aller Heiligen, Aller Seelen hin ist ganz wichtig. Dann ist die Vorbereitung natürlich nicht nur des Grabes, sondern wer mich kennt, der weiß, dass ich in der Familie, im Haus, 2 Schwerpunkte auf alle Fälle habe, eigentlich 3. Das eine ist der Hausaltar. Das zweite wäre dann der Familientisch mit der entsprechenden vielleicht traditionelles Gebäck, traditionelle Küche, aber auch das entsprechende festliche Tischtuch. Und ein weiterer Punkt wäre auf alle Fälle, dass sich festlich kleiden. Aller Seelen ist ein Hochfest. Und das ist mehr wie ein Sonntag. Und wir sind Menschen mit Sinnen. Und es macht wirklich einen guten Eindruck, wenn wir uns auf diesen Tag eben nicht mit der Jeans oder womöglich mit der Jogginghosen auf dem Friedhof begeben, sondern es ist ein großer Festtag. Wir sollen uns festlich schmücken. Das ist nicht für Gott so wichtig, aber das ist für unsere Familie, für unsere Familienatmosphäre, für unseren Ehepartner und auch für die Kinder, dass man sich da ganz schön macht. Das ist wichtig. Aber kehren wir zurück zum Hausaltar. Der Hausaltar, die liturgische Farbe ist weiß mit Gold zu aller Heiligen und schwarz mit Gold zu aller Seelen. Gold ist immer die Farbe des Himmels. Und das finde ich eben so schön, dass es bei jeder liturgischen Farbe ist auch Gold dabei. Dann macht es Sinn, das Bild der in diesem Jahr verstorbenen Mitglieder in den Wechselrahmen zu stellen. Also bei mir ist dieses Jahr die Mutter gestorben. Und dann steht das Bildchen, das Totenbildchen der Mutter auf dem Tisch, auf dem Hausaltar, und sie ist sehr gegenwärtig. Das ist wirklich so. Aber eben auch die anderen, also ist ja auch mein Vater schon tot, also das gehört auch dazu. Und die typischen Blumen mit ihrem ganz ureigenen herben Geruch und mit ihren schönen Farben, das wären dann die Chrysanthemen, die also nicht nur auf dem Grab stehen sollen, sondern bei uns auch in der Stube. Vorbereitung an Gebäck wäre sehr sinnvoll. Es ist eben notwendig. Diese Traditionen bedeuten, dass man nicht jedes Jahr einen anderen Kuchen backt und der andere Tradition ist das Gegenteil von kreativ. Tradition meint, dass ein Fest und sein Verlauf verlässlich wiederkehrt. So wie der Christbaum ein verlässliches Symbol ist für Weihnachten. So sollte es eben auch die Gebildebrote, man nennt es die Gebildebrote sein. Allerheiligen bei uns, ich bin 60, in unserer Familie wurde es mit sogenannten Allerheiligen Wecken gefeiert, wobei jedes Kind einen bekommen hat. Es ist das Patengeschenk. Es war immer große, und je größer man war, umso länger war dann dieser Wecken. Er hat dann auch schon einen halben Meter ausgemacht. Es war einfach Weißbrot mit Semmel. Und das war natürlich für uns damals in dieser nicht reichen Zeit, in dieser nicht Wohlstandszeit, war es natürlich ganz was Großes. Aber man weiß übrigens auch von den Katakomben, dass die frühen Christen auch bei den Gräbern selber ihr Festmahl gehalten haben. Ich war selber in den Ausgrabungen unter dem Bauch von Petersdom in den Scavi Petri. Es ist einfach ganz, ganz eindrucksvoll. Also das ist zum Beispiel wichtig. Und dann kommt der Vorabend von Allerheiligen. Und das ist, finde ich, eben auch so schön. Bei Einbruch der Dunkelheit, es ist Feierabend, bei Einbruch der Dunkelheit, dann sollen in die Fenster Kerzen gestellt werden, vielleicht Teelichter oder Reste von kleinen Kerzen, die wir haben. Denn, und dann wird es dunkel, und dann bitte, das elektrische Licht muss dann einfach natürlich aus sein, damit die Helligkeit einer Kerze zum Tragen kommt. Denn, so sagt die Heilige Schrift, die Heiligen sind wie glühende Funken auf dem Stoppelfeld. Also das kann man sich jetzt wieder gut sich vorstellen, auf dem Stoppelfeld. Der Allerheiligen ist ein Erntedankfest. Das Stoppelfeld ist sozusagen, jeder, der gestorben ist, hinterlässt sein eigenes Stoppelfeld. Und wenn er ein Heiliger ist, ist er ein Funken auf diesem Stoppelfeld, in dieser Dunkelheit. Übrigens, die Friedhöfe nennt man auch mit dem wunderschönen Ausdruck Gottesacker. Das hat alles, das ist ein Vokabular für Ernte. Also, Erntedankfest, Funken auf dem Stoppelfeld, Gottesacker. Auch diese Sprache, das ist sehr interessant, darüber ein Gespräch zu führen. Soll ich jetzt mal Pause machen?
Ja, jetzt haben wir natürlich viel genannt und viel auch zusammengefasst. Genau, die Funken auf dem Gottesacker, das ist wirklich wahrhaft bildlich, und das kann man sich vorstellen. Und das, ich denke, das lädt auch irgendwie ein, dem nachzugehen, dem nachzuspüren und sich auch aufzumachen und zu gucken, wo sind die Funken, wo sind vielleicht auch meine persönlichen Funken, wo habe ich denn Heilige, die ich besonders gerne mag auch, und ich denke auch für zu Hause, ja, einmal das alles auch mit Kerzen auszuleuchten und den Vorabend so einzuleuchten, vielleicht auch mit dem Abendgebet dann in der Familie und sich da den Schott vorzunehmen, das ein oder andere auch mit ins Abendgebet einzuschließen und vorab einfach auch mal wieder sicherlich mehr heiligen Legenden, sich da ein gutes Buch zu besorgen, wo man auch Kindern das Leben der Heiligen anschaulich machen kann. Das ist sicherlich auch gerade jetzt in der kommenden Jahreszeit, bietet sich das irgendwie ja auch an. Mhm. Und gleich geht's hier weiter mit der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Zu Gast ist Frau Maria Prügel, sie ist Familienreferentin aus der Diözese Salzburg. Mein Name ist Anjuta Engert, ich begleite Sie durch diese Sendung. Eine erste Hörerin hat sich gemeldet. Ich bin verbunden mit Mary Averbeck. Grüß Gott.
Grüß Gott. Hello, ich bin Mary Averbeck. Diese Worte Halloween in Englisch ist Old English. Hallow means holy. In the Our Father, Vater Unser, sagen wir, Our Father who are art in heaven, hallowed be thy name. Holy is thy name. Yes, heilig ist dein Name. In ihn.
Hello heißt holy. Darf ich schon unterbrechen?
Yes.
Hello heißt holy.
Holy. Hallowed. Old fashioned. And ihn ist the evening. Evening is it's a quotes. Evening is ihn. Hallo ihn. Holy evening. And the next morning was holy. All saints. We say all saints. Alle Heilige. And that is just never came across. Yes. Old-fashioned English.
Old-fashioned English, ja, das ist ja toll, dass Sie...
Ein sehr interessantes.
Ja.
Danke vielmals.
You're welcome.
Ja, vielen Dank. Das ist jetzt auch etwas, was mir bisher noch nicht untergekommen ist.
Nein.
In einer Recherche nach diesem Namen, wo es ja einfach viele Spekulationen gibt. Das ist natürlich eine ganz, eine ganz ursprüngliche alte Deutung eigentlich dann.
Ja.
Also Holy Evening.
Ja.
Mhm.
Ja.
Prima, ja. Wenn wir schon dabei sind, klar, was kommt aus dem Früheren? Frau Prügel, wie haben Sie das denn in der Großfamilie erlebt, Allerheiligen zu feiern?
Ja, also wir waren eine Großfamilie, es ist ein Bauernhof und wir waren 6 Kinder. Es war der Großvater, eine alte Tante, wie wir noch kleiner waren, auch noch ein Knecht. Also es war einfach eine große Familie. Es war alles sehr einfach. Es war eigentlich alles sehr irgendwo... auch unbedarft, aber es war alles sehr, sehr, sehr gediegen, sage ich einmal, einfach bäuerlich gediegen. Ich erinnere mich noch gut an etwas unvergesslich, an etwas, das zum Beispiel am Friedhof, das ist ja dann wirklich eine Pracht, am Allerheiligen Tag sind dann nicht nur die Gräber geschmückt, sondern es brennen dann überall mehrere Kerzen. Man geht mit der Prozession in den Friedhof natürlich, also die Kirche, die öffentliche Kirche, die Gemeindekirche, die hat da ein wunderbares Brauchtum. Ich erinnere mich noch gut, wenn der Vater dann am Abend von der Stallarbeit fertig war, dann ist er in die Stube hinaufgekommen und dann hat er gesagt, schaut's mal, geht's hinten hinaus und schaut einmal, wie es auf dem Friedhof funkelt. Und wir sind alle hinausgestürmt und es war wirklich ein Quadrat von lauter Funken. Genau diese Funken auf dem Stoppelfeld. Und ich erinnere mich, dass er dann manches Mal mit uns auf den Friedhof gegangen ist. Also nur er und wir, nämlich nach der Prozession. Es war auch ein stark eindrucksvolles Erlebnis, weil der Friedhof, heute ist es alles so schön geschmückt und es sind zum Teil sind die Friedhöfe Parks. Aber wir haben damals noch, das war noch ein bisschen was Gruseliges, ist da schon dabei, der Friedhof. Und bei Nacht, man geht nicht so gern allein durch. Aber im Licht des Glaubens und auch sichtbar gemacht mit diesen Kerzen, das war sowas Feierliches und sowas Unvergessliches. An das erinnere ich mich auch noch gut. Das andere war natürlich dann der Allerheiligenwecken sonst eigentlich nicht sehr viel. Es war viel Arbeit auf dem Bauernhof. Wir waren alle eingeteilt zur Arbeit. Man hat sich grundsätzlich gefreut, auch an dem freien Tag. Es war alles sehr einfach. Es war einfach, das Wesentliche war da und wurde gefeiert und wurde auch gewusst. Bei so einer großen Familie gibt es natürlich auch viel Gespräch um den Tisch. Man wusste, was Allerheiligen ist und was Allerseelen ist. Man wusste es einfach. Es wurde sicherlich schlicht besprochen. Der Vater war da kein großer Theologe, aber sie hatten alle einen tiefen Glauben, ein alter Großvater und so. Und das waren so gestandene Sätze eigentlich. An das kann ich mich erinnern. Das andere, dass man es dann feiert und zum Erwachsenenglauben kommt, das ist dann schon ein Stück Weiterbildung und ein Stück die Hauskirche zu entfalten in der eigenen Familie. Oder eben, ich bin ja nicht verheiratet, trotzdem diese Kultur, diese hohe Kultur zu entfalten. Ich bin der Überzeugung, Hauskirche ist Hochkultur, nicht nur für die Familie, sondern für die ganze Gesellschaft.
Da muss ich sagen, da staune ich immer, wenn Sie dann noch erzählen, wie Sie den Hausaltar schmücken und wie Sie das für sich selber auch tun.
Ja,
das kostet ja dann schon eine Überwindung, wenn man das in der Familie auch für die anderen macht. Dann ist das, fällt einem das, denke ich, leicht, aber für sich selber das alles hier zu richten.
Naja, es lohnt sich einfach, es feiert sich einfach anders. Es ist, da kriegt wirklich ein Sonntag oder ein Feiertag, das kriegt wie einen Gartenzaun. Da ist der Alltag draußen. Und auch nicht nur die Arbeit, sondern die Juden sagen auch einmal, am Sonntag, am Schabbat ist die Sorge machtlos. Also es ist wie eine Aura, wie eine Atmosphäre, wie eine andere Atmosphäre da. Und das braucht dann schon auch die äußeren Riten und Zeichen.
Mhm. Ja, jetzt kam noch ein Anruf rein. Mir ist das vorhin auch schon aufgefallen bei Allerheiligen, bei Allerseelen. Da haben wir uns vielleicht mal versprochen. Dann ist vielleicht mal kurz Allerseelen als das Hochfest plötzlich an den Platz gerutscht. Das ist natürlich nicht so. Das ist schon klar. Und ich danke Ihnen, dass Sie das nochmal richtig gestellt haben und gesagt haben, nee, Allerheiligen ist das Hochfest, Allerseelen nicht. Genau.
Allerseelen ist ein Fest und Allerheiligen ist aber ein Hochfest.
Genau. Ja, und dann haben wir auch vorhin schon den Allerseelenablass angesprochen. Und auch da stellt sich ja die Frage wieder, wie man da auch als Familie, auch mit Kindern, ja, wieder ein neues Gespür, ein neues Verständnis dafür wecken kann, nachdem Ablässe ja auch in der Vergangenheit einfach stark instrumentalisiert wurden und auch von der Kirche heute darüber nicht mehr groß geredet wird, eben weil der Missbrauch vielleicht auch durch reine formale Erfüllung der Kriterien natürlich immer naheliegt, so eine Art Handel. Aber wie kann man ein positives Verhältnis dazu gewinnen, dass man eigentlich mit dem Ablass ja auch eine Kraft hat, etwas für die armen Seelen zu tun?
Ja, ich erinnere mich noch sehr gut. Also der Ablass war eines der Wörter und eines der Themen, wo ich mir auch bis vor wenigen Jahren gedacht habe, na, gibt es das noch und was ist das? Und ein bisschen, man war also ein bisschen ablehnend, also ich auch. Ich kann mich sehr gut erinnern, ich weiß nicht, was der Johannes Paul II. Oder erst Papst Benedikt, der wieder ganz, ganz normal vom Ablass gesprochen hat, weil schlecht und verwerflich ist er überall und auch beim Ablass der Missbrauch. Und der ist geschehen, völlig richtig, aber wie auch woanders sagen wir auch, man soll das Kind nicht mit dem Bad ausschütten. Also der Ablass ist ein sehr eigenes Gebet, ein Gebet, so wie wir verschiedene Gebete haben. Wir haben ein fürbittendes Gebet, ein Lobpreisgebet, wir haben verschiedene Gebete. Und der Ablass ist ein sehr starkes Gebet. Ich habe jetzt aufgeschlagen im Gotteslob unter der Nummer 77, Abschnitt 3. Und dort wird der Ablass auch ganz kurz besprochen. Ich versuche es jetzt für Sie zum Nachschlagen, aber ich versuche es jetzt kurz zu sagen. Also Ablass, das ist so viel wie Nachlass. Und es geht um den Nachlass der Sündenstrafen. Jetzt könnte man sagen, ja, aber wenn man es eh gebeichtet hat, ja, sicher, dann ist es vergeben. Aber Folgen sind da, wenn ein Alkoholiker jemand zusammengefahren hat auf der Straße und der hat dann eine Behinderung oder er ist sogar tot, dann wird der Unfalllenker verurteilt oder muss zahlen und so weiter. Aber die Folgen sind da, das muss man sagen. Und diese Folgen brauchen nochmal der besonderen Gnade Gottes, dass auch die Folgen wieder heilen. Und da es ist Folgendes, das Zauberwort ist also Gnade. Wir brauchen Gnade. Wir brauchen Gnade, um heilig zu werden. Wir brauchen die Standesgnade, um unsere Ehe gut zu leben und die Kinder zu erziehen. Es geht also um Gnade. Und die Gnaden Christus hat die Gnade erworben, die große Gnade erworben durch sein Leiden und Sterben. Ja? Aber auch die Heiligen haben durch ihr Leben und Zeugnis und Sterben Gnaden erworben. Jetzt kann man sich das so vorstellen, dass es ein großer Bereich von Gnaden ist, denn die Kirche sind einfach technische Wörter, sozusagen verwaltet. Wie gibt die Kirche den Menschen den Hinweis, Gnade zu erwerben? Natürlich die Sakramente, den meisten Sakramenten voran geht übrigens das Sakrament der Buße, also die Beichte, das große vergessene Sakrament, dann im Prinzip gibt jedes gute Werk, das wir tun, Gnade. Aber jetzt gibt es etwas Besonderes, hat die Kirche etwas ein Besonderes, sie verwaltet sie, sie darf das, sie kann das, sie muss das, sie muss ja die Menschen zur Heiligkeit führen und hat daraufhin gesagt, pass auf, es ist so, man kann sich das so vorstellen, dass man wie in der, das ist jetzt bitte mein Bild, bitte jetzt mich nicht auf Dogmatik festnageln, sondern wir sind eine Lebensgemeinschaft. Die leidende Kirche, die triumphierende Kirche und wir, die wir auf Erden sind, die sogenannte Kämpfende. Wir können, und es wie in der Raiffeisenkasse oder in der Sparkasse, wo man sagt, einer für alle, alle für einen. Wir nehmen Geld heraus und wir, wenn wir brauchen und wir legen ein, wenn wir nicht brauchen. Bitte mich nicht festnageln, aber man braucht ein Bild. Die Gnaden können wir auf diese Weise uns gegenseitig zufügen, durch Gebet. Ich habe schon gesagt, die armen Seelen können für sich nichts mehr tun. Ja? Aber sie können, wir können sie anrufen. Und es gibt ja herrliche, wahre Begebenheiten, wie die armen Seelen zu Hilfe kommen. Da gibt's viele Erfahrungen, da gibt es auch Bücher dazu. Also das hat nichts mit Okkult und irgendwas zu tun oder mit New Age. Nein, wir können sie anrufen. Manchmal hat man dann auch den Eindruck, dass wirklich eine Einsprechung da war. Wir können für sie beten. Das größte Gebet ist die Eucharistie. Aber es gibt eben auch den Ablass. Und da sagt die Kirche in Gemeinschaft, mit dem Heiligen Vater und der Kirche sollen wir bestimmte Gebete verrichten und dann wird die Gnade für diejenigen, denen wir es zuwenden, freigesetzt. Und drum ist bei dem Ablass, bei dem Allerseelenablass, bleibe ich jetzt mal bei dem, ist notwendig die Beichte, die Eucharistie, dann auf die Meinung des Heiligen Vaters das Credo, den Vater Unser und ein Ehre sei dem Vater und ein Friedhofbesuch oder der Besuch einer öffentlichen Kapelle oder Kirche. Das sind die Bedingungen für einen Ablass. Umgekehrt, und es gibt viele Ablässe. Ich habe jetzt vom Allerseelenablass gesprochen, den man eine ganze Woche lang gewinnen kann. Immer mit diesem Ritus, und ich finde es schön, über den Friedhof zu gehen, eine Woche danach, eine ganze Woche, wo es möglich ist. Die Gräber sind auch schön geschmückt. Es ist auch von den Sinnen her einladend. Aber natürlich ist das Spirituelle eine andere Dimension. Also, die armen Seelen können für uns etwas tun, wie immer das ist, uns unterstützen, wir rufen sie an und wir können es den armen Seelen. Das ist Ablass, eine Gnadengemeinschaft, die durch bestimmte Gebete, die von der Kirche festgesetzt sind, frei geworden ist. Ist das schwierig?
Nein, das ist richtig verständlich eigentlich. Ja klar, ich denke, das muss man wahrscheinlich auch in diese menschlichen Begriffe fassen. Ja, das ist natürlich oft auch diesem Handel, muss nichts immer Anrüchiges anhaften. Aber wenn man so von einem Gnadenpool redet, von dem man weiß, da ist was zur Verfügung steht. Ist es natürlich immer klar, diese Bilder haben immer natürlich die Schwierigkeit, dass sie dann auch falsch verstanden werden können. Aber gut, trotzdem bringen sie auch erstmal etwas zum Verständnis.
Ja, ich habe es so verstanden. Mit diesem Bild, das habe ich dann wirklich gut verstanden, ja.
Ja, doch, das denke ich auch, dass das, und ich hoffe auch, dass das viele verstanden haben, dass das vielleicht auch wieder, ja, auch neu Mut macht oder einen Anreiz gibt, das zu tun, das mitzumachen.
Ich lade auch herzlich ein, den Katechismus zur Hand zu nehmen und einfach unter dem Stichwort nachzuschlagen, den Katechismus oder das Kompendium dort nachzuschlagen. Da lernt, nur wenn man nachschlägt, lernt man etwas. Hm. Ich lese auch nicht den Katechismus von vorn bis hinten, ich schlage ihn noch.
Genau, aber es braucht ja immer wieder auch diesen Aufruf, den Impuls. Mensch, da steht er ja im Regal, also greif mal wieder dahin.
Ja, genau. Ja, richtig, ja.
Was Sie jetzt mehrfach ja schon angesprochen haben, was ja auch für als Familie mit Kindern immer wichtig ist, dieses Sinnenhafte, also auch der Besuch am Friedhof.
Ja.
Jetzt ist es ja heute aber fast so, dass Familien räumlich getrennt von anderen Familienangehörigen leben, dass die Großfamilie eher ja noch eine Ausnahme nur mehr ist und dass man vielleicht auch gar keine Familiengräber in erreichbarer Nähe hat.
Ja.
Und was würden Sie sagen, dennoch vielleicht den örtlichen Friedhof aufsuchen?
Ja, also ich wohne in Salzburg, bin allerdings da gut beheimatet, bin seit 30 Jahren da, aber eben, ich musste mich auch beheimaten. Ich gehöre zu einer Pfarre und es gab auch bei mir jetzt schon einige Jahre, wo ich einfach nicht heimfahren konnte. Und so habe ich gedacht, wie mache ich das? Und so bin ich auch bei der Friedhofprozession mitgegangen und habe dann überhaupt festgestellt, dass ich jetzt auch in Salzburg schon so viele Menschen kenne, die ich gekannt habe und die jetzt tot sind. Wenn ich über den Friedhof gehe, weiß ich, wie entbehrlich, wie ich weiß einerseits, wie einmalig der Mensch ist, aber auch wie zerbrechlich er ist. Und so bin ich dann, habe ich auch eine Kerze mit und stelle mich zu einem Grab, zu einem verlassenen Grab, bete dort mit. Ich habe mich auch schon ans Priestergrab gestellt, das ist immerhin ein sehr öffentliches Grab. Grundsätzlich ist es so, unsere Mutter hat uns gelehrt, bis vor wenigen Monaten, wenn man zum Friedhof geht, hat man drei Dinge mit. Das eine ist das Weihwasser, das andere sind die Zündhölzer. Und das ist eine Kerze und das hat sie auch immer mitgehabt. Und das ist auch der Ritus oder einfach die christliche Benimmkultur, wenn man in einen Friedhof hineinkommt. Man rennt nicht herum, man schwätzt nicht laut, man spricht gedämpft, so wie in einer Kirche. Man benimmt, der Friedhof ist übrigens ein geweihter Ort, also den kann man auch entheiligen. Und daher ist es schon wichtig, sich auch zu benehmen zu wissen. Man kann ein Kreuz machen, wenn man ihn betritt, damit ist man schon in der Aura, in der Atmosphäre des Geheiligten, dann geht man zum Grab mit Weihwasser und der liebe Gott kennt sich aus. Wenn ich also jetzt auf dem Friedhof in Salzburg auf das Grab mein Familiengrab besprenge, der liebe Gott weiß, dass das Weihwasser dorthin spritzen soll, auch wieder auf Deutsch gesagt und auf einfach gesagt. Für den lieben Gott ist das kein Problem. Aber es ist für uns Menschen, wir Menschen brauchen diese Zeichen. Hm. Wir sind Menschen, wir brauchen diese Zeichen, dass wir am Friedhof waren, dass wir Weihwasser gespritzt haben, dass wir gebetet haben dort. Und dann kommt man, und übrigens, wenn man zum Grab kommt, das Wichtigste ist natürlich das Gebet. Ja? Also nicht zuerst einmal die Blumen herumzupfen und dann Kerzen anziehen und ganz vergessen aufs Beten. Das Wichtigste ist eigentlich das Gebet. Und die zwei Gebete, die ganz wichtig sind, das sind eben, Herr, gib den armen Seelen die ewige Ruhe. Alles hat ein eigenes Gebet auch, wie sein eigenes Gebildebrot hat und eigene Formen und Riten und Traditionen. Herr, gib den armen Seelen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen. Ganz schön ist auch noch, wenn man zum Abschluss dann das Salve Regina betet. Also die Mutter Gottes anzurufen für die Toten und auch für meinen eigenen Tod. Also das ist sehr, sehr zu empfehlen. Mhm. Übrigens, die Patrone der Sterbenden sind die Mutter Gottes, der heilige Josef, der heilige Benedikt und ich glaube die Scholastika.
Ja, danke schön. Ganz kurz zum Abschluss, einen Hörer können wir vielleicht noch auf Sendung nehmen, aber ich darf Sie bitten, sich kurz zu fassen. Herr Martin aus München, ich grüße Sie.
Ich bin eine Dame. Das
Entschuldigung, macht aber nicht Frau Martin.
So. Ja, guten Tag. Ich wundere mich etwas über den Titel der Sendung, wo es heißt, also so kam es bei mir an, Halloween und Allerheiligen wird da wohl in einem Atemzug genannt.
Ja.
Jetzt hat ja die englische Dame vorher schon gesagt, dass es Heiliger Abend heißt, also genau. Und ganz genau ist es ja der Vorabend vor Allerheiligen. Und das ist ja nicht nur ein amerikanisches Fest, sondern ein heidnisches, wo durch Maskierung eigentlich, wie bei Fasching, Geister vertrieben werden sollen, so viel ich weiß. Jetzt meine Frage, gibt es das in der katholischen Lehre auch, dass da ein Fest am Abend vor Allerheiligen ist? Also dass dann wirklich katholisch wäre?
Ja, na gut, da kann ich schon darauf antworten. Grundsätzlich fängt der Tag, liturgisch gesprochen, immer am Vorabend an. Das können Sie zum Beispiel ersehen, wenn Sie das Stundengebet beten, ja, dann heißt es am Samstagabend, das ist die erste Vesper und man spricht bereits vom Sonntag. Liturgisch gesehen, nicht astronomisch, liturgisch gesehen fängt der Tag am Abend an und wir spüren das in der Liturgie und die Liturgie ist der Lehrmeister im Glauben.
Mit Sonnenuntergang, ne?
Die Juden sagen mit den drei Sternen da oben auf dem Himmel hat er begonnen. Die katholische Kirche sagt mit dem Abend, wobei sie keine genaue Zeit angibt, sondern ja. Der Abend, das wäre eigentlich der Feierabend, das wäre eigentlich so auf 7:30 Uhr hin, wenn ich jetzt eine Zahl nennen sollte.
Ja, aber Sie machen schon einen Unterschied zwischen Halloween und Allerheiligen.
No, bitteschön, das habe ich übrigens auch deutlich gemacht, jetzt im Verlauf der Sendung, dass wir nicht Halloween verkaufen, sondern Halloween ist ein heidnisches Fest. Und zwar hat es bei uns Eingang gefunden, weil die Heidnisierung so stark vorangeschritten ist und man hat praktisch vergessen, gläubig zu feiern und dann haben sich der Aberglauben und der Geisterglauben und der Teufelsglauben eingeschlichen.
Ja. Das haben wir aber eigentlich von Anfang an auch
haben
schon
ich
so
von
betont.
An gehört.
Und ja, aber danke.
Danke. Haben wir es nochmal wiederholen können.
Danke, genau. Dass Sie das nochmal richtig stellen und auch nochmal nachfragen. Vielen
danke,
Dank.
Danke.
Wiederhören. Ja, damit kommen wir auch schon zum Ende der Sendung. Wir haben heute über Allerheiligen und Allerseelen gesprochen und was wir als Christen eigentlich gegen das, was sich so in der Allgemeinheit als Halloween durchsetzt, was wir dagegen zu setzen haben und wie wir das auch wieder neu beleben können. Und ich möchte Ihnen ganz herzlich dafür danken, dass Sie zu Gast waren, Frau Prügel, und dass Sie das auch wieder sehr sinnhaft und auch wirklich lebbar hier rübergebracht haben. Vielen Dank.
Bitteschön. Und das Buch übrigens dazu, die Unterlage wäre Familien feiern das Kirchenjahr. Familien
feiern.
Also nicht die öffentliche Kirche, also nicht die Pfarrkirche, sondern Familien, die Hauskirche.
Mhm. Da geht es um das Jahr der Natur und das Jahr der Gnade,
ja.
Die ganzen Feste im Kirchenjahr, wie wir sie in der Familie feiern können, Wissen und Praxis des Feierns. Ja. Und ist jetzt im Augenblick zu beziehen über?
Im Augenblick zu beziehen über das Referat von Ehe und Familie, Erzdiözese Salzburg.
Mhm.
Telefon? Oh nein, das glaube ich macht euer Dienst.
Das reicht genau. Die weiteren Angaben dann über den Hörerservice.
Wunderbar.
Vielen Dank, Frau Prügel. Und
ja, schön.
Ihnen alles Gute und Gottes Segen.
Danke, danke.
Ja, dann noch ein Hinweis, wenn Sie den Hörerservice heute erreichen wollen. Ab heute, 1. Oktober, gilt eine neue Nummer, die ich an dieser Stelle noch durchgeben möchte. Das ist die 08323 9675110. Unter dieser Nummer erreichen Sie den Hörerservice. Wenn Sie noch einmal nachhören möchten, was Sie vielleicht nicht alles mitbekommen haben, dann können Sie natürlich am einfachsten, auch wenn Sie einen Internetzugang haben, auf unsere Homepage www.hore.org gehen. Unter dem Podcast-Angebot finden Sie in Kürze dann auch diese Sendung, die Sie dann zeitunabhängig und in der ganzen Länge noch einmal anhören können. Damit geht die Lebenshilfe heute zu Ende. Allerheiligen, aller Seelen, das war das Thema. Vielen Dank, sage ich Ihnen, fürs Zuhören. Mein Name ist Anjuta Engert und ich wünsche Ihnen noch einen ganz gesegneten Tag.